willkommen beim MaxCamp Podcast. Unser Thema war: Lebe den Moment mit Perspektive Ewigkeit. Wir wünschen dir viel Spaß und Gottes Segen beim Hören dieses Bibelmeetings.
Okay. Wer von euch ist denn zum ersten Mal auf dem MaxCamp dabei? Kurz mal melden. Super. Klasse. Herzlich willkommen euch nochmal ganz besonders. Schön, dass ihr da seid, dass ihr hier dabei seid. Max ist klasse. Euch allen herzlich willkommen zum Bibelmeeting, nochmal von meiner Seite. Ich finde es klasse, dass ihr da seid. Versucht doch mal, dem Nebensitzer oder der Nebensitzerin mal die Hand zu geben und zu sagen: Schön, dass du da bist. Schön, dass du da bist. Und jetzt dreht euch mal rum und guckt mal jemanden, den ihr noch nicht kennt, und sagt zu dem: Schön, dass du da bist. Ja, super. Einige umarmen sich auch. Das darf man auch, ja? Super. Klasse.
Schön, dass du da bist. Schön, dass du da bist. Schön, dass du da bist.
Klasse. So beginnt ein guter Morgen. Bei mir war es so, dass ich im letzten Jahr zum ersten Mal bei MaxCamp dabei war. Und viele Sachen haben mich dabei begeistert. Aber eine habe ich ganz besonders mitgenommen. Es gab ganz viel Lob. Das ist mir aufgefallen. Da wurde ganz oft gesagt in der Mitarbeiterrunde oder so, wenn man über den Platz ging: Das, was du gesagt hast, fand ich gut. Oder: Dass du das für uns machst, finde ich gut. Oder in Richtung Küche: Wow, das Essen war lecker, ist doch bestimmt voll schwer für so viele zu kochen. Oder: Danke, dass du uns gefahren hast. Danke, die Spielidee war richtig klasse. Ganz viel Lob war da. Und ich hatte den Eindruck, das ist nicht nur Höflichkeit, weil man das vielleicht gelernt hat, sondern das kommt ganz ehrlich von innen. So hatte ich den Eindruck. Letztes Jahr hatten wir ein anderes Thema, aber es hätte da auch dieses Thema von diesem Jahr gepasst. Lebe den Moment. Da habe ich gemerkt, man ist gern hier, man ist gern zusammen hier und sagt das dem anderen. Das ist mir ganz tief gegangen. Das finde ich ganz klasse. Das Wort, was damit zusammenhängt, haben wir heute Morgen auch schon ein paar Mal gehört. Jetzt gerade eben, das eine Mädchen im Anspiel kannte das ja noch nicht. Das Wort heißt Wertschätzung. Wertschätzung. Ich schätze jemand oder etwas wert. Mein Gegenüber ist mir wertvoll. Ich nehme es wahr, dass er mir ganz wertvoll ist. Ich nehme es wahr, dass jemand etwas für mich tut. Das ist für mich wertvoll. Bei uns zu Hause, ich habe ja schon erzählt, dass ich verheiratet bin mit Johanna. Bei meiner Frau und mir ist das so ein Grundgedanke in unserer Beziehung. Wir haben nie irgendwie drüber gesprochen oder das vereinbart. Aber irgendwie, es ist einfach so. Und bei der Vorbereitung für heute Morgen ist mir das nochmal klar geworden, dass dieses Wort Wertschätzung zu unserer Beziehung ganz eng dazugehört. Es ist ganz selbstverständlich, dass ich das Essen lobe, das meine Frau kocht. Sie kocht gut, klar. Aber es geht vor allen Dingen darum zu signalisieren: Ich nehme das nicht als selbstverständlich. Ich danke dir für die Zeit und für die Mühe, die du dir damit gemacht hast. Und das, obwohl wir schon 17 Jahre verheiratet sind. Bei uns zu Hause ist es so, dass ich der Wäschebügler bin. Ich habe das in der Ausbildung, habe ich das so nebenbei lernen müssen. War in einem Art Internat und da hat man dann selber die Wäsche auch bügeln müssen. Also, und das hat sich gehalten. Ich bin zu Hause bei uns der Wäschebügler, Woche für Woche. Woche für Woche. Und dennoch, obwohl das so ganz selbstverständlich ist, bekomme ich regelmäßig ein Lob dafür, dass ich das mache, und das finde ich klasse. In meinem Umfeld, und vielleicht erlebe ich das deswegen auch so klasse, in meinem Umfeld erlebe ich das manchmal anders. Beispiel, ich habe zwei Kolleginnen, zwei Lehrerinnen-Kolleginnen gelobt, die haben die Theater-ADG gemacht, haben einen tollen Auftritt gemacht mit den Kindern und da bin ich hinterher hin und habe gelobt, habe gesagt, das war toll. Und dann haben die gesagt, Herr Schneider, Sie sind der Erste, der uns mal lobt. Die anderen haben nichts gesagt oder höchstens kritisiert. Ihr kennt das, die Sprecher zu leise, die Texte zu schwer. Oder ich kenne das ja auch von mir, da machst du eine Veranstaltung und hinterher kommen dann so Sätze, naja, war ja ganz gut, aber die Konfis waren zu laut, die Lieder waren zu laut, dies und jenes hat nicht gepasst. Was man macht es falsch und es zieht einen richtig runter. Irgendwann hat man den Eindruck, man macht gar nichts gut. Vielleicht habt ihr zu Hause Eltern, die gerade in einem schwierigen Alter sind. Die, so kann man den Eindruck haben, ständig nur am Motzen sind. Da hat man doch gar keine Lust mehr, sich wegen irgendwas anzustrengen. Wenn die Wertschätzung fehlt für das, was ich tue, dann verliere ich die Lust daran. Wenn meine Frau über jede Falte meckern würde, die ich in mein Hemd reinbügle, dann würde ich wahrscheinlich das Bügeln über kurz oder lang sein lassen.
Dann mach's doch selber.
Ihr habt vielleicht jetzt schon gemerkt, Wertschätzung ist mehr als nur Loben. Wertschätzung heißt auch, den anderen wertschätzen mit seinen Fehlern und Macken. Habe ich ja vorhin im Interview auch gesagt, warum ich das so klasse finde, dass meine Frau mich trotzdem geheiratet hat. Wertschätzen heißt, ihn wertschätzen oder sie mit allem, was zu ihm, zu ihr dazugehört. Es heißt, ihn wertschätzen nicht für Leistungen, die er bringt, sondern einfach dafür, dass er da ist, dass es ihn gibt und so, wie es ihn gibt. Und das macht dann Wertschätzung manchmal schwierig. Aber nochmal, Wertschätzung ist eine Grundhaltung. Und Wertschätzung ist eine göttliche Eigenschaft, die Gott uns Menschen geschenkt hat. Wertschätzung ist eine göttliche Eigenschaft, die wir Menschen von Gott geschenkt bekommen haben. Ja, Gott hat uns einiges von seinen Eigenschaften abgegeben und Wertschätzung gehört dazu. Gott selbst macht uns vor, wie Wertschätzung geht. Und dass er uns das geschenkt hat, das ist ein Stück Perspektive Ewigkeit. Da gucken wir schon ein ganz bisschen in das, was uns in der Ewigkeit erwartet. Nämlich da gibt es auch ganz viel Wertschätzung. Wer ist denn schon zum dritten oder vierten Mal auf dem Max dabei? Okay, ihr denkt, ihr kennt alles, wir machen was Neues. Versucht doch mal, ob ihr euch so zu fünft, zu sechst zusammenhocken könnt. Man muss sich vielleicht umdrehen und dann von hinten die Leute noch dazu nehmen. Nehmt eure Bibeln zur Hand, macht so kleine, wir haben das früher Bienenkörbe genannt, also immer so fünf, sechs Leute, Köpfe ziemlich nacheinander, dass man hört, was der andere sagt. Und dann schlagt an eurer Bibel auf. Können wir die Bibelstelle haben? Ah, da ist sie. Genau. Schlagt in eurer Bibel auf, im ersten Buch Mose, Kapitel 16, die Verse 4 bis 16. Helft euch gegenseitig, wenn ihr es nicht gleich findet. 1. Mose 16, 4 bis 16. Und dann, einer liest für alle vor, die anderen lesen mit. Wahrscheinlich habt ihr auch ganz viele unterschiedliche Übersetzungen. Macht nichts. Erstmal lesen, einer liest, die anderen lesen in ihrer Bibel mit. Und dann versucht mal, ob es gelingt, dass ihr euch gegenseitig sagt, was habt ihr in dem Text verstanden? Als Lehrer müsst ihr jetzt sagen, was habt ihr gelernt? Nein, was habt ihr verstanden? Und wo ist in der Geschichte Wertschätzung zu finden? Wow! Ich sehe schon, das klappt an ganz vielen Ecken. Manche müssen vielleicht noch sich umdrehen und noch mit vorne den Leuten eine Gruppe bilden. Prima. Okay, Dann legt einfach mal los. Wir gucken mal, was passiert. Okay, ich danke euch für das Miteinanderreden, fürs Miteinanderlesen. Dann kommt mit euren Gedanken wieder in die andere Richtung. Dreht euch wieder rum. Wir sind ja nachher auch noch in den Zeltgroups zusammen. Wenn noch was offen ist, kann man da auch noch mal sprechen. Ich will euch noch ein paar Gedanken von mir dazu sagen. Die meisten von euch kennen wahrscheinlich den Abraham und die Sarah. Ihr wisst, die beiden haben von Gott ein Kind versprochen bekommen und das, obwohl sie schon alt sind. Also zu alt eigentlich, um Kinder zu bekommen. Naja, Gott hat es versprochen, aber biologisch ist da nichts mehr zu machen. Da hat Sarah eine Idee. Abraham soll mit ihrer ägyptischen Sklavin schlafen und so kämen die beiden zu einem Kind. Rechtlich war das damals zu der Zeit völlig einwandfrei, denn als Sklavin gehörte Hagar ja der Sarah, also Eigentum, und das Kind galt dann auch als Kind von der Sarah. Ist uns ziemlich fremd, dieses Gedankengut, gut, dass es bei uns anders ist. Aber wie gesagt, das war rechtlich okay. Abraham lässt sich darauf ein, es klappt, Hagar wird schwanger. Dann wird Hagar aber aufsässig. So empfindet es jedenfalls Sarah. Hagar ist nämlich stolz, etwas zu schaffen, was ihre Herrin nie geschafft hat, nämlich ein Kind von Abraham zu kriegen. Sarah lässt das nicht auf sich sitzen und behandelt die schwangere Hagar schlecht. Hagar läuft weg, sie flieht. Und dann sind ihr Leben und das Leben des Ungeborenen in Gefahr. Da begegnet ihr Gott. Er fragt sie, wie es ihr geht. Er ermutigt sie, sogar zurückzugehen in die Sklaverei. Und er macht ihr Mut. Er sagt ihr zu, dass sie ein gesundes, kräftiges Kind mit einer großen Zukunft haben wird. Und Hagar sagt, Gott hat mich angeschaut. Er hat mich gesehen. Er hat nicht gefragt, ob ich aus Ägypten bin und zuvor noch gar nicht an ihn geglaubt habe. Vorher gar keine Beziehung zu ihm hatte, so wie Abraham und Sarah. Er, Gott, hat nicht gefragt, warum ich weggelaufen bin. Er hat mir nicht vorgeworfen, dass ich einen Rechtsbruch, ein Verbrechen begangen habe. Gott hat einfach meine Not gesehen und mich ermutigt. Gott hat mich wertgeschätzt. Und diese Wertschätzung Gottes verändert Hagars Leben, gibt ihr neuen Mut, sich in ihre Lebensumstände zurückzubegeben. Das war in unserer Gruppe so die große spannende Frage. Warum geht ihr eigentlich zurück? Gott schätzt dich wert. Für ihn bist du wichtig. Ohne dich geht es nicht. Das ist ganz klar. Gott hat ein Ja zu dir und zu dir, zu jedem von uns gesagt. Gott kannte dich schon, als noch im Bauch deiner Mutter warst. Gott kennt deine Stärken und deine Schwächen. Er kennt deine Erfolge und deine Niederlagen. Es ist ihm egal, ob du schon ein Leben mit ihm teilst oder bislang von ihm noch gar nicht wissen wolltest. Er liebt dich bedingungslos. Er schätzt dich wert, so wie du bist. Er schätzt dich wert, so wie du bist. Und weil das so ist, weil Gott mich wertschätzt, kann ich meine Mitmenschen wertschätzen. Jetzt höre ich jemanden, der sagt, ja, darf man dann überhaupt nicht mehr kritisieren? Doch, natürlich darf man kritisieren. Und das ist ja auch wichtig, weil sonst ist keine Veränderung bei mir möglich. Aber es kommt immer auf das Wie an. Auch Kritik hat etwas mit Wertschätzung zu tun. Weil mir der andere wert ist, werde ich ihn auf die Fehler hinweisen. Aber ich werde es in Liebe tun. Nicht vor versammelter Mannschaft fertig machen. Nicht sagen, du kannst gar nichts. Sondern eher, schau, das war nicht so gut. Vielleicht geht's anders. Beim Bügeln nicht, kannst du nicht lesen, das darf man nicht so heiß bügeln. Sondern, oh Schatz, pass auf, das ist empfindlich. Das muss man bei kleiner Hitze bügeln. Dann kann ich das ganz anders hören. Merkt ihr das? Kritik. Ja, es kommt auf das Wie an. Wertschätzung ist eine Grundhaltung, habe ich vorhin mal gesagt. Üb doch mal diese Grundhaltung ein. Bevor du was Kritisches anmeldest, sag drei Sachen, die klasse waren. Das kann brutal schwierig sein, ich weiß. Bevor ich sage, was nicht toll war, drei Sachen, die klasse waren. Wir sind ja hier im tiefsten Oberschwaben und vielleicht kennt ihr das schwäbische Sprichwort, nichts gesagt ist genug gelobt. Nichts gesagt ist genug gelobt. Ich finde das falsch. Denn Wertschätzung wird erst dadurch richtig sichtbar, dass ich es ausspreche und ausdrücke. Bei den Erstklässlern bei uns in Ziegelhausen hängt dieses Poster. Heute schon gelobt, ist gar nicht so schwer. Also, heute schon gelobt, ist gar nicht so schwer. Ihr habt nachher in den Homegroups, nein, wie sagen wir, Zeltgroups, nochmal Gelegenheit, genau an der Stelle einzuhaken in das Thema. Amen.